Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 261. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der den uneigennützig Spendenden verheißt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Diejenigen, welche ihr Gut auf dem Wege Gottes hingeben und ob dessen weder Ansprüche geltend noch Vorhaltungen machen. Ihre Belohnung bei Gott ist gewahrt und weder Angst noch Kummer wird über sie kommen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 3. Oktober 2021, gleich dem 11. Mehr, 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt fordert Regionalstaaten auf, ausländische Interventionen zu verhindern. Irans Außenminister werden bald mit Aserbaidschan über Beilegung des Transitstreits sprechen. Und US-Streitkräfte bringen IS-Mitglieder aus einem Lager in Syrien in das irakische Mosul. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt fordert Regionalstaaten auf, ausländische Interventionen zu verhindern. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution sagte, die Einmischung ausländischer Akteure in der Region sei eine Quelle von Zwietracht und Schaden und forderte die regionalen Staaten auf, dem Beispiel Irans in Bezug auf Macht und Rationalität zu folgen. Ayatollah Khamenei lobte am Sonntag die iranischen Streitkräfte in einer virtuellen Ansprache bei einer Zeremonie für Absolventen von Militärakademien in Teheran und nannte sie einen Schutzschild im wahrsten Sinne des Wortes gegen die harten Bedrohungen von Feinden im In- und Ausland. Seine Äußerungen kamen, nachdem die iranische Armee Militärübungen an der nordwestlichen Grenze abgehalten hatte, wobei Außenminister Hossein Amir Abdullahian erklärte, dass Teheran die Aktivitäten des zionistischen Regimes gegen seine nationale Sicherheit nicht toleriere und sich dabei auf die Beziehungen Israels zum benachbarten Aserbaidschan bezog. Ayatollah Khamenei bezeichnete Sicherheit als die grundlegende Infrastruktur aller notwendigen Aktivitäten für die Entwicklung Irans. Das Oberhaupt sagte, während Sicherheit für die iranische Nation etwas Normales sei, hätten viele Länder, sogar in Europa, ein Problem, dies zu erreichen. Er bezog sich auf einen kürzlich erfolgten Streit zwischen Frankreich und eines aufstrebenden angloamerikanischen Duopols über den Bau von U-Booten für Australien. Einige Europäer sagten in gewisser Weise, dass Europa seine Sicherheit unabhängig gewährleisten sollte, ohne sich auf die NATO und tatsächlich auf Amerika zu verlassen, sagte er. Wenn europäische Länder sich aufgrund ihrer Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, die Europa nicht einmal ablehnend gegenüberstehen, bei der Erzählung dauerhafter Sicherheit unzulänglich fühlen, dann ist klar, wie es um Staaten steht, die ihre Streitkräfte unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten und anderer Ausländer gestellt haben, so das Oberhaupt. Sicherheit zu gewährleisten, indem man sich auf fremde Mächte verlässt, sei nur eine Illusion, sagte Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei sprach den schändlichen Abzug der gut bewaffneten US-Truppen aus Afghanistan im August an und sagte, dies sei ein Beispiel für einen Machtanspruch, der sich als hohl erwies. Irans Außenminister werden bald mit Aserbaidschan über Beilegung des Transitstreits sprechen. Die Änderung der Grenze in der Region sei aus unserer Sicht nicht akzeptabel und wir werden bald mit der Republik Aserbaidschan Gespräche über die Lösung des Transitproblems führen, sagte der Außenminister der Islamischen Republik Iran. Am Samstagabend trat der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdollahian, im ersten TV-Kanal der Islamischen Republik Iran auf, um die neuesten Entwicklungen im Bereich der Außenpolitik zu erläutern und auf die aufgeworfenen Fragen zu antworten. Zu den Entwicklungen in den Beziehungen zwischen Iran und der Republik Aserbaidschan sagte Amir Abdollahian, während der Befreiung Bergkarabachs ereigneten sich unglückliche Ereignisse und ein Teil der Terrormilizen wurden in dieses Gebiet verlegt und das zionistische Regime versuchte, die Gelegenheit zu nutzen und ist deshalb nun auch in Teilen der Republik Aserbaidschan präsent, was aus der Sicht Teherans besorgniserregend ist. Der iranische Außenminister ging dann auf den Transitstreit mit der Republik Aserbaidschan ein und sagte, beim Transit unserer Lastwagen aus Teilen Aserbaidschans nach Armenien sind Probleme aufgetreten, und zwei iranische Lkw-Fahrer sind in Aserbaidschan festgenommen worden. In New York habe er sich mit dem Außenminister der Republik Aserbaidschan getroffen und ihm auf diplomatischem Weg ausdrücklich seine Besorgnis über diese Fragen geäußert und gesagt, wenn Maut erhoben werden wolle, sollte man uns auf diplomatischem Weg informieren, fügte Amir Abdollahian hinzu. US-Streitkräfte bringen IS-Mitglieder aus einem Lager in Syrien in das irakische Mosul. Das US-Militär hat IS-Familien heimlich aus dem gefährlichen Gefangenenlager Al-Haul in Syrien, das von verbündeten kurdischen Militanten betrieben wird, in eine Einrichtung in der nördlichen irakischen Provinz Nineveh überführt, heißt es in einem Bericht. Eine hochrangige irakische Sicherheitsquelle, die um Anonymität bat, teilte der irakischen arabischsprachigen Nachrichtenagentur Al-Maluma am Freitag mit, dass amerikanische Truppen zahlreiche Kinder und Frauen das Lager Jeddah etwa 65 Kilometer südlich von Mosul umgesiedelt haben. Die Überstellung erfolgten unter Aufsicht von Verantwortlichen der sogenannten Autonomen Verwaltung Nord- und Ostsyriens, auch bekannt als Rojava. Unter ihnen sind Personen, die von der irakischen Justiz wegen der Zugehörigkeit zur Terrorgruppe IS gesucht werden, sowie Ehefrauen hochrangiger Kommandeure der für Terroranschläge gegen Sicherheitskräfte verantwortlichen Truppen. Im vergangenen April sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov, die Vereinigten Staaten würden IS-Terroristen einsetzen, um eine politische Lösung der jahrzehntelangen Krise in Syrien zu verhindern und separatistische Militante bei einem eklatanten Verstoß gegen internationale Resolutionen zu unterstützen. Bereits im Mai letzten Jahres hatten mehrere gefangene IS-Terroristen eingeräumt, mit US-Streitkräften, die auf dem Stützpunkt At-Tanf in der zentralsyrischen Provinz Homs stationiert waren, bei verschiedenen Terror- und Sabotageakten eng zusammengearbeitet zu haben. Bei Geständnissen, die im staatlichen syrischen Fernsehsender ausgestrahlt wurden, enthüllten mehrere Terroristen, dass sie von amerikanischen Streitkräften angewiesen wurden, syrische Regierungstruppen in und um die antike Stadt Palmyra, den Militärflugplatz Tiyaz, T4 Luftwaffenstützpunkt, dem Shaer-Gasfeld sowie nahegelegene Ölquellen anzugreifen. Khashoggi-Mordfall. Verlobte fordert von US-Regierung Konsequenzen. Die Verlobte des ermordeten saudischen Regimekritikers Jamal Khashoggi hat den US-Präsidenten Joe Biden aufgefordert, die saudische Regierung für den brutalen Mord an den Journalisten zur Rechenschaft zu ziehen. Hadija Cengiz reiste zum 3. Jahrestag der Ermordung ihres Verlobten nach Washington, um vor der saudischen Botschaft in den USA zu protestieren. Wenige Tage vor dem Jahrestag der Ermordung ihres Verlobten drückte Frau Cengiz ihren Unmut gegenüber dem Treffen von Bidens nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman aus, der aller Voraussicht nach den saudischen Killern den Mordauftrag erteilt hatte. Am 2. Oktober 2018 tötete ein Sonderkommando aus Riyad Khashoggi auf brutale Weise im saudischen Konsulat in Istanbul, als er Papiere für seine geplante Hochzeit abholen wollte. Lange Zeit bestritt das saudische Königshaus jede Verwicklung. Als die Türkei dann unbestreitbare Beweise vorlegte, wonach Khashoggi in dem Gebäude ermordet und in Stücke zerteilt wurde, gestand Riyad ein. Die US-Regierung unter Joe Biden hatte vor nicht langer Zeit schließlich einen Geheimdienstbericht dazu veröffentlicht, in dem Kronprinz Mohammed bin Salman als Strippenzieher der Ermordung ausgemacht wird. Die Organisation Reporter ohne Grenzen wirft dem Kronprinzen und weiteren Amtsträgern Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Bangladesch verspricht strenges Vorgehen gegen Mörder des Rohingya-Anführers. Der Außenminister von Bangladesch hat ein ernsthaftes Vorgehen gegen die Verantwortlichen für die Ermordung eines prominenten Rohingya-Führers im Land versprochen. Mohibullah, 46, Führer der muslimischen Rohingya-Flüchtlingsgemeinschaft in Bangladesch, wurde am Mittwochabend im Flüchtlingslager Kutupalong in Cox's Bazar von Unbekannten niedergeschossen. Er war 2017 inmitten eines brutalen militärischen Vorgehens gegen die muslimische Gemeinschaft aus Myanmar geflohen. Die Regierung wird hart gegen diejenigen vorgehen, die an der Tötung beteiligt waren. Niemand wird verschont, sagte Außenminister Ak Abdullah Momen und fügt hinzu, die Mörder von Mohibullah müssen vor Gericht gestellt werden. Ulla war ein Lehrer, der zu einem wichtigen internationalen Repräsentanten der Rohingya-Flüchtlinge und einer der prominentesten Vertreter der ethnischen Gruppe wurde, einer muslimischen Minderheit, die seit Generationen verfolgt wird. In der Hütte von Mohibullah wurden zahlreiche Dokumente aufbewahrt, die die Gräueltaten des Militärs von Myanmar dokumentieren. Im Flüchtlingslager Kutupalong ging Ulla von Hütte zu Hütte, um eine Liste der Morde, Vergewaltigungen und Brandstiftungen zu erstellen, die internationalen Ermittlern zur Verfügung gestellt wurde. Er setzte sich für die Rückkehr der Rohingya in ihre Heimat im Bundesstaat Rakhine ein und versuchte, Flüchtlinge innerhalb der Lager und international mehr Gehör zu verschaffen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19, Mashhad 12, Isfahan 19, Shiraz 24 und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen droht der neue israelische Regierungschef Naftali Bennett Iran mit Krieg. Rote Linien seien überschritten, Worte reichen nicht. Wir sprachen mit dem Bundesvorsitzenden der neuen Mitte, Christoph Hörstel, über mögliche Konsequenzen und die Haltung einer möglichen Ampelkoalition in Deutschland zu diesem Thema. Sie hören den zweiten Teil dieses Interviews.
Herr Hostel, in Deutschland hat es am vergangenen Sonntag Parlamentswahlen gegeben. Es geht nun um die Bestimmung eines neuen Bundeskanzlers. Wie wird sich diese Wahl nun auf das Atomprogramm in Iran auswirken angesichts der Tatsache, dass Deutschland eines der drei europäischen Länder war, der auch am Verhandlungstisch mit dem Iran saß.
Ich lese Ihnen mal vor, was Omid Nuripur, der Sprecher für Außenpolitik der Grünen-Fraktion im Bundestag, gesagt hat, wenn ich das richtig sehe, am 8. Oktober 2020. Der Iran, das war ganz am Anfang seiner Rede, der Iran ist neben Saudi-Arabien der schwierigste Akteur im gesamten Nahen Osten. Seine aggressive Regionalpolitik ist zerstörerisch, die Aufrüstung brandgefährlich und die unverhohlenen Drohungen Richtung Israel sind schlicht unerträglich. Sowas sagt ein deutscher Parlamentarier, ja, allerdings offenbar iranischer Herkunft. Das ist tatsächlich interessant. Und wir sehen noch etwas. Wir sehen auch in der FDP tatsächlich einen außenpolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Bijan Jirsaray, ja, ein typisch deutscher Name. Nein, ich will mich hier gar nicht lustig machen, ich werde auch nicht rassistisch, sondern ich sage nur, auch der hat eine iranische Herkunft. Und ich frage mich, und der redet hauptsächlich über Menschenrechte und dass die Menschenrechte zurückkehren müssen im Iran auf die Agenda bei den Verhandlungen auch über das Atomprogramm. Und das ist so ein durchgängiger Duktus. Hierzu will ich Ihnen mal etwas sagen, bevor ich auf die SPD komme. Das ist ja die wichtigste Partei in der möglichen neuen Regierungskoalition. Wir haben ja tatsächlich eine Menschenrechtssituation im Iran, die auch für Freunde des Iran, wie mich zum Beispiel, schwer zu verkraften ist. Das müssen wir an dieser Stelle sicher festhalten miteinander. Aber es gibt da ein paar Dinge, die muss man einfach wissen. Und ich halte es allerdings nur für ehrlich und ethisch in der Politik für angemessen, wenn man das komplette Bild zeichnet. Und das komplette Bild ist leider dieses, dass mein Eindruck aus der Politik des Westens ist, dass wir einen verdeckten Krieg gegen ihr Land führen. Und da geht es nicht nur um Terror gegen Atomwissenschaftler, da geht es um Terror insgesamt, um Terrorförderung, um die Förderung von, wie soll man sagen, Drogenimporten, insbesondere aus Afghanistan in den Iran. All das ist Teil unserer Politik. Ständig haben wir irgendwelche verdeckten Missionen militärischer Art, wenn ein Hubschrauberträger der USA in den Persischen Golf einfährt, dann weiß ich, was da geplant ist. Verdeckte Aktionen per Helikopter in der Nacht unterhalb der Radarschwelle. Das ist typisch. Das machen die USA. Viele, viele Länder weltweit können davon sehr traurige Lieder singen, eben auch der Iran, der sich eben nicht international und laut beklagt, aber natürlich intern registriert, was da so veranstaltet wird. Mit anderen Worten, wir haben im Prinzip eine Lage, wenn man die Kriegssituation ansieht, wenn man die ständige Unterwanderung durch Kräfte, ich sage nochmal die Volksmujahedin, die sogenannten, die von der CIA gefördert werden und wichtige amerikanische Politiker reden, dort bezahltermaßen, dass praktisch die CIA amerikanische Politiker dafür bezahlt, bei den Mujahedin Echalk in Paris zu sprechen. Solche Dinge passieren. Wer auch immer Verwandte hat im Westen aus dem Iran, kommt unter Druck und sieht sich Spionageaktivitäten und Avancen ausgesetzt. Jeder Handel, der stattfindet, ich bin inzwischen auch wieder beratend tätig für Firmen, die im Iran oder mit dem Iran arbeiten wollen. Und ich kann nur sagen, die Briefings, die ich da von mir geben muss, damit klar wird, dass die von mir beratende Firma nicht für den Iran eindeutig sichtbar nicht zu diesem internationalen Komplott gehört, das ist eigentlich schon wirklich spannend. Darüber könnte man Bücher schreiben. Also das sind die Dinge, die wir haben. Es reicht also eben nicht, sich vielleicht hinzustellen und die Menschenrechtslage im Iran anzuprangern, wenn man weiß, dass die Regierung im Krieg ist. Und Krieg heißt, man muss die gegnerischen Truppen ausfindig machen, man muss sie unter Druck setzen, man muss dem Druck von außen etwas entgegensetzen. Und das ist ja eine These, die ich sehr oft gesagt habe. Wenn die USA ein Land praktisch zum Feind auserkoren haben. Und das haben sie mit dem Iran getan. Allen schönen Reden zum Trotz und allen Verhandlungen zum Trotz. Und unterwandern dieses Land und führen einen groß angelegten, verdeckten Krieg, dann ist es an der Zeit, sich klarzumachen, dass das mit den demokratischen Idealen, die wir als westliche Länder hier so gerne, so lautstark verkünden, gar nichts mehr zu tun hat, weil es untergräbt natürlich die Demokratie. Ich frage einmal ganz ernst, was soll ein Staat machen, der von innen aufgefressen werden soll, mit Milliardeneinsatz, Milliarden Dollar meine ich hier. Und ich habe das persönlich beobachtet, wie amerikanische Truppen mit Zellophan, also mit durchsichtigen Plastik-Dollarsäcken in der Hand, wo die Hunderter-Dollar-Bündel nur so drin herumfliegen, also schwere Säcke, durch Afghanistan laufen und kaufen sich Unterstützung. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, im armen, zum Teil hungernden Iran, wenn da plötzlich mit Geld in einer Form gewunken wird, wovon ein normaler Mensch überhaupt nur träumen kann. Und das sind die Dinge, die wir da haben. Dieser Krieg läuft gegen den Iran. Wie sollen Demokratie, wie sollen Freiheit, wie sollen Menschenrechte in einer solchen Kriegssituation überleben, wenn jeder, der irgendwie frei sich entscheiden könnte, tatsächlich eine mögliche Beute solcher Agentenaktionen ist und dann vielleicht zum Feind seiner eigenen Heimat wird. Das weiß man nicht. Ich möchte auch gar niemanden, der jetzt im Iran Opposition macht, verdächtigen. Er sei ein Agent des Auslands. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um die organisierte, planmäßige, Milliarden-Dollar teure Destabilisierung des Iran von innen die ganze Zeit. Ich mache das an dieser Stelle so deutlich, weil wir in Deutschland vor einem Regierungswechsel stehen und weil ich jetzt bereits bei der Analyse der beiden kleineren Parteien, nämlich die Grünen und dann die FDP als mögliche Koalitionspartner der SPD, keinen wichtigen Ansatzpunkt sehe, damit es in der Iran-Politik positiv weitergeht. Und ich komme noch mal kurz zur SPD, das hatte ich ja angekündigt, das will ich auch tun. Heiko Maas, der noch Außenminister der ausgehenden 19. Legislaturperiodenregierung, hat auch schon den Iran gedrängt, er möge doch an den Verhandlungstisch zurückkehren und hat zitiert, dass also Joe Biden doch sehr dafür sei, das zu machen. Und hier möchte ich auch kurz die New York Times anführen, die tatsächlich Druck ausübt auf die beiden Regierungen, hier sich konstruktiver zu verhalten. Das aus einer zionistisch geführten Zeitung und der wichtigsten der USA und einer der wichtigsten Zeitungen der Welt, New York Times, ist schon erstaunlich. Allerdings eben Heiko Maas absolut suboptimal, möchte ich mal sagen, in der Setzung seiner politischen Agenda. Immerhin steht im Spiegel vorne dran, Irans Präsident hatte erneute Verhandlungen über das Atomabkommen in Aussicht gestellt, lese ich vor, vom 22.09., wenn alle Sanktionen aufgehoben werden. Heiko Maas ging bereits auf seinen iranischen Amtskollegen zu. Das ist so die Lage laut Spiegel und laut Heiko Maas. Und tatsächlich hätte ich mir da gewünscht, dass Heiko Maas etwas deutlicher Stellung nimmt und sagt, er möchte auch, dass die Sanktionen aufhören, weil das ja schon 2015 besprochen wurde. Und 2018 sind die USA ausgestiegen und Europa hat nichts gebracht. Also ich hätte da etwas mehr, wie soll man sagen, Rundumblick auf die Iran-Beziehungen mir auch von der SPD gewünscht. Da ist ja auch genügend Kompetenz. Und ich hätte fast gesagt, ausnahmsweise mal ein Deutschstämmiger, der dazu Stellung nimmt. Und da hätte ich mir schlicht mehr Substanz gewünscht. Das sind die Dinge, die da zu Buche schlagen und trauen.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, heute haben wir aufgrund fehlender Zuschriften keine neue Hörerpostsendung. Deshalb strahlen wir die Sendung letzter Woche noch einmal aus. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Moment ist aber bei uns die Bundestagswahl das wichtigste Thema. Das schrieb einer unserer Hörerfreunde in seiner Mail, die heute bei uns auf dem Tisch liegt. Heute ist bei Ihnen, liebe Hörerfreunde in Deutschland, also Wahlsonntag. Ob nun, wenn die Hörerpostsendung läuft, schon Klarheit herrscht über den Wahlausgang? Sicher laufen die Hochrechnungen auf Hochtouren und die Zeit der Ungewissheit, welche der Parteien denn nun die meisten Stimmen bekommen hat und welche Koalitionen wohl möglich sind, ist nun bald vorbei. Für uns die wichtigere Frage ist, ob unsere Hörerfreunde überhaupt an den Weltempfängern oder sonstigen Empfangsgeräten sitzen, um die neueste Hörerpostsendung zu verfolgen, damit sie etwas über die neuesten eingegangenen Zuschriften aus der Hörerschaft erfahren. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht fahren viele Hörerfreunde ja auch zweigleisig, also mit einem Ohr am Weltempfänger und mit dem anderen Ohr oder vielleicht auch nur mit den Augen am Fernseher. Wir können nur sagen, dass es sich bestimmt lohnt, auch heute wieder bei der Hörerpostsendung dabei zu sein. Also herzlich willkommen. Zu Beginn der eingegangenen Hörerpost wollen wir heute den neuesten Empfangsbericht von Dieter Buchholz erwähnen, über den wir von unserem Kollegen in Berlin erfahren haben. Außer dem Empfangsbericht vom 12. September war noch eine Besonderheit dabei. Lesen wir, was Herr Buchholz geschrieben hat. Bei der Durchsicht meiner Unterlagen habe ich die erste QSL-Karte von Radio IRIB gefunden. Mein erster Empfangsbericht ist vom 5.9.1970, also 51 Jahre alt. Da kann ich ja mit einigen Hobbyfreunden mithalten. Lege Ihnen auch eine Ablichtung davon bei. 73 D. Buchholz. Auf der Kopie der QSL von Radio Iran ist zu lesen, dass die QSL am 24. Oktober 1970 mit der Referenznummer IS/1543 für den 5. September 1970 ausgestellt wurde. Die deutschsprachige Sendung hat Herr Buchholz damals über die 15.084 kHz im 19-Meter-Band gehört. Unterschrieben hat die QSL-Bescheinigung der damalige Generaldirektor von Radio Iran, Egole Sorchi. Das ist ja eine sehr interessante Entdeckung, die Herr Buchholz da gemacht hat. Mal sehen, was unser Stammhörer Volker Wilschrei dazu zu sagen hat. Das genaue Datum seines ersten Empfangsberichts haben wir nicht finden können. Vielleicht hört er ja zu und meldet sich diesbezüglich bei uns. Aber es ist auch in diesem Zeitrahmen. Somit hat Herr Wilschrei jetzt doch noch Konkurrenz bekommen. Erfreulich war für uns auch das Eintreffen einer Mail von Werner Schubert, den wir schon seit einiger Zeit vermisst haben. Zu seinem Empfangsbericht vom 19. September in Oberaudorf mit Simpo 34343 schrieb er: Hallo nach Teheran. Erstmal herzlichen Dank für den Glückwunsch zu meinem Geburtstag. Ich bin in der Redaktion in Teheran also trotz meiner reduzierten Hobbyaktivität noch nicht vergessen. Hat mich gefreut. Das Sommerhalbjahr ist nicht so meine Radiozeit, da ich dann neben der Arbeit auch viel in meinem Ehrenamt als Seniorenhelfer zu tun habe. Meistens ist Fensterputzen meine Aufgabe. Da reicht manchmal der Samstag schon nicht und ich muss am Sonntag auch noch etwas tun und im Urlaub sowieso. Aber da ich Reisen hasse, ist das nicht so schlimm. Und natürlich bin ich weiterhin im Familien- und Bürgerzentrum als Mädchen für alles im Einsatz und meine Wohnung macht auch Arbeit. Im Herbst und Winter habe ich wieder etwas mehr Zeit, auch für Besuche in Oberaudorf, wo ich dann ja meine Kurzwellengerätschaften aktiviere. Immerhin war ich letzten Sonntag auch mal wieder dort und habe auch Pass Today bzw. IRIB gehört. Dabei habe ich bemerkt, dass die Sendung erst um 17.30 Uhr UTC angefangen hat, also direkt mit den Nachrichten. In der Welt hat sich ja auch einiges getan in der letzten Zeit. Die neue Staatsführung in Afghanistan dürfte wohl einigen auch im Iran nicht so recht geheuer sein. Der Rest der Welt überlegt sich auch noch, ob man diese Leute als legitime Regierung anerkennen soll. Im Moment ist aber bei uns die Bundestagswahl das wichtigste Thema. So, das mal kurz für heute. Ich melde mich sicher demnächst mal wieder. Liebe Grüße aus dem gerade noch sommerlichen Grafing. Werner Schubert. Sie haben uns eine Freude gemacht, lieber Herr Schubert. Besten Dank für den Empfangsbericht und Ihr soziales Engagement. Etwas, was nicht für alle normal ist. Sicher wissen es die Menschen, denen Sie hilfreich zur Seite stehen, auch zu schätzen. Gott vergelte es Ihnen. Wir freuen uns schon jetzt über eine neue Post aus Oberraudorf oder Grafing. Über die neue Regierung in Kabul freuen wir uns hier in Teheran auch nicht und hoffen, dass die Taliban, wie zunächst versprochen, doch noch eine inklusive Regierung bilden werden, in der auch noch andere Vertreter afghanischer Gruppen und Ethnien vertreten sind. Leider gibt es andererseits nur wenige Hoffnungen in dieser Richtung. Es sind wirklich sehr schwierige Zustände und es herrscht noch viel Ungewissheit in Afghanistan. Deshalb gehen wir lieber zur erfreulichen Post über. Ein Garant dafür ist immer unser lieber Reise-Michael aus Gera, der sich schon aktiv an den letzten Hörerpostsendungen beteiligt hat. Hier eine weitere Mail von ihm. Meine lieben Freunde in Teheran, vielen Dank für die wunderschöne Hörerpostsendung vom 19.09.2021, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mit meinen kleinen Beiträgen an der Gestaltung der IRIB-Programme teilnehmen darf. Im Anhang heute meine neueste Reaktion auf Ihre letzte Hörerpostsendung. Dann wünsche ich viel Spaß mit meinem Beitrag und hoffe, dass ich euch erneut in das abwechslungsreiche Thüringen entführen kann. Alles Gute, euer Michael. Schönen Dank, Herr Lindner. Wir schauen mal, ob Ihr Bericht heute noch in die Sendung passt. Wir wünschen Ihnen alles Gute, damit Sie noch viele Reisen und Unternehmungen machen können, von denen wir und unsere Hörer auf jeden Fall profitieren. Unsere Hörerfreundin Martina Pohl sitzt auch nicht still zu Hause und hat sich mit ihrem Ehemann derzeit aufs Wandern verlegt. Das geht aus ihrer letzten Mail hervor, in der sie auch Michael Lindner erwähnt. Liebe Redaktion von IRIB, heute möchte ich euch wieder zwei Empfangsberichte zusenden. Je nach Wetterlage sind wir seit letzter Woche auf Wandertouren im Schwarzwald unterwegs. Ein paar Tage in Oberbayern sind auch noch geplant, was aber noch nicht ganz sicher ist. Gefallen hat mir auch Herrn Lindners Bericht zur Zugspitze. Man sollte diese Fahrt unbedingt einmal in seinem Leben getan haben. Es ist schon ein Highlight. Mein Mann Bernd und ich haben bereits 2015 den höchsten Berg Deutschlands besucht. Viele herzliche Grüße, Martina. Wir danken für Ihre Empfangsberichte vom 31. August und 6. September. Bei den Simpo-Werten dominiert leider die 3. Wir wünschen Ihnen noch recht gutes Herbstwetter für weitere Wandertouren. Wandern ist die umweltfreundlichste Methode, die Natur kennenzulernen und sich an ihr zu erfreuen. Bei uns und in unserer Region, das heißt insbesondere auch in unserem Nachbarland Irak, ist gerade die Zeit, um den großen Trauertag Arba'in, dem 40. Todestag des Fürsten aller Märtyrer Imam Hussein a.s., der in diesem Jahr auf den morgigen 27. September fällt. Zu diesem Tag pilgern Millionen Muslime, vorrangig schiitische Muslime, aber nicht nur Muslime, aus dem Irak, aus Iran und aus vielen Ländern der Welt zum Mausoleum von Imam Hussein in Karbala. Der eigentliche Fußmarsch geht von der heiligen Stadt Najaf aus, in der sich das Mausoleum von Imam Ali, Friede sei mit ihm, befindet, und führt über 80 Kilometer hinweg nach Karbala. An dieser Wegstrecke werden die Pilger kostenlos von anderen Muslimen mit Speisen und Getränken und Übernachtungsplätzen versorgt. Dieses Ereignis ist einzigartig in der Welt. Über die Strecke des Fußmarsches singt nun Amin Ejlalpur das Lied Jadde Asheri, zu Deutsch in etwa Straße der Liebe.
صاحب از زمان میگم اینه یکی از اون نشونه های مومنا که روز اربعین بیان به شهر کربلا اگه رسیدی اربعین به کربلا رفیق عدد حسین یعنی دعا کنیم برا فرج آقا بیا تموم حاجتامونو بیا فدا کنیم فقط برا ظهور منتقم دعا کنیم ایشالله صاحب
Vom Wandern und den Fußmärschen auf der Straße der Liebe kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Betätigung, nämlich dem Fußballspielen. Da hatte unser Iran-Monitor in Wien etwas, hoffentlich auch für Sie, liebe Hörerfreunde, Interessantes zu berichten. Zuvor hatte sich Herr Gaga noch mit seinen Empfangsberichten vom 14. bis 19. September mit Vorfreude auf die beginnende, etwas kühlere Herbstsaison und damit auch besserem analogen Kurzwellenempfang verabschiedet, um am nächsten Tag eine Mail dieses Inhalts an uns zu schicken. Werte Redaktion, vielleicht von Interesse? Die Kronenzeitung Wien schreibt: Eine große Umstellung. Fußball-Goalie Christopher Knett wechselte als erster Österreicher in Irans erste Liga. Der nun als erster Österreicher für Sepahan in Irans erste Liga Spielende sagt unter anderem erstaunt, in Isfahan geht es total friedlich zu, da haben viele ein falsches Bild davon. Unser Hörerfreund Paul Gaga merkte diesbezüglich an, ja, Radio IREB hören würde helfen, womit wir ihm recht geben. Die Kronenzeitung zitiert nun den österreichischen Torhüter weiter. Die Aufgabe war für mich sportlich reizvoll. Ich bin mit meiner Entscheidung sehr zufrieden. Weiter heißt es in dem Artikel, der Wiener lebt zurzeit noch im Hotel in Isfahan, knapp 2 Millionen Einwohner, und bekam für seine Anfänge vom Club einen eigenen Fahrer zugeteilt. Ich werde zum Training und Einkaufen gebracht. Der Straßenverkehr ist hier wirklich nichts für schwache Nerven, sagt der 31-Jährige. Am 19. Oktober startet die Liga. Der Blondschopf wurde von den Fans nach der Vertragsunterzeichnung bis Sommer 2022 in den sozialen Medien mächtig abgefeiert. Zu jedem Heimspiel des Vizemeisters, der in der asiatischen Champions League vertreten ist, kommen 75.000 Zuschauer. Das war auch ein wichtiger Wechselgrund. So eine begeisternde Zuschauermenge wollte ich einmal erleben. Seine Frau Sonja mit den beiden Söhnen Louis 7 und Leon wird im Oktober ein Jahr, wird bald zu ihm ziehen. Meine Familie nehme ich überall hin mit, meinte der Rechtsfuß. Einen sonnigen Herbstbeginn und Fußballspieler Knett und seinem Team eine erfolgreiche Zeit wünschend, verabschiedete sich Paul Gaga in seiner Mail. Das war eine erfreuliche Information, lieber Herr Gaga, für die wir vielmals danken. Sicher kann dieser Fußballspieler ein guter Sport- und Kulturbotschafter seines Landes für Iran sein, indem er noch mehr Berichte aus eigener Erfahrung an seine Landsleute in der Heimat weitergibt. Auslandserfahrung hat dieser Christopher Knett schon, denn er hat in den beiden letzten Spielsaisons bei einem griechischen Club gespielt. Wie es dazu kam, dass er jetzt im Iran im Topclub Sepahan spielt, wissen wir nicht. Nur, dass er als Ersatz für Payomnias Mann kam, der im Juli zum portugiesischen Fußballclub Portimonese gewechselt ist. Wir dürfen gespannt sein, was wir im nächsten Jahr noch so über diesen österreichischen Fußballspieler erfahren werden. Wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Glück und beste Erfahrungen in unserem Land. Klappt es doch noch mit dem weiteren bahnbrechenden Bericht von Michael Lindner. Wir danken ihm herzlich dafür. Meine lieben Freunde im fernen Teheran. Wie ich im letzten Hörerbriefkasten hören konnte, animierten sie die Hörerfreunde dazu, über andere spezielle Bahnen zu berichten. Da ich befürchtete, dass sich zu diesem Thema kaum jemand melden wird, möchte ich noch einmal die Initiative ergreifen, Ihnen und den Hörerfreunden eine hochinteressante Bahn vorzustellen. Es handelt sich um die Oberweißbacher Bergbahn, die auch in die Liste der rekordverdächtigen Bahnen in Deutschland einen oberen Platz belegt. Diese Bergbahn habe ich schon etliche Male besucht, nicht nur um die nostalgische Fahrt zu genießen, sondern auch die traumhafte Landschaft. Von Gera aus ist die Bahn mit dem Auto in 1,5 Stunden zu erreichen. Viel bequemer und natürlich umweltbewusster ist es, die Reise mit der Bahn zu unternehmen. Von Gera aus geht es in die Feengrottenstadt Saalfeld, die man nach einer guten Stunde Fahrzeit erreicht. Hier steigt man um in die moderne Schwarzer Talbahn und fährt bis zur Station Obstfelder Schmiede. Genau am Haltepunkt der Strecke befindet sich auch die Talstation der Bergbahn, die als Standseilbahn ausgelegt ist. Musik. Bereits 1922 wurde die Bahn eingeweiht und fährt seitdem mit Originalwagen, die allerdings inzwischen restauriert wurden, zur Bergstation Lichtenhain. Dabei überwindet sie bemerkenswerte 323 Höhenmeter auf 1,4 Kilometer Länge. In Lichtenhain angekommen ist die Fahrt aber noch nicht zu Ende. Nur wenige Schritte und man kann in einen der zwei historischen elektrischen Triebwagen einsteigen, weltweite einmalige Unikate aus den 1970er Jahren. Diese Bahn führte auf einer Hochebene auf einer 2,6 Kilometer langen Strecke von Lichtenhain über Oberweißbach nach Kursdorf. Von allen genannten Stationen auf der Hochebene sind erlebnisreiche Wanderungen in das Thüringer Schiefergebirge möglich, so zum Beispiel zum bekannten Fröbel-Turm mit Ausflugsgaststätte. Friedrich Fröbel ist ja bekannt als Begründer der Kindergärten. Ihm zu Ehren wurde dieser Turm 1888 errichtet. Natürlich ist auch sein Geburtshaus zu besichtigen. Ein sehr gut ausgebautes Wandernetz lädt zu großen oder kleinen Wanderungen ein. Hier kann man Natur pur genießen, sich an tollen Fernblicken satt sehen und Energie für den Alltag speichern. Unglaublich, aber sofort spürt man hier totales Urlaubsfeeling, auch wenn man das alles nur als Tagesausflug erlebt. Die Bergbahn fährt täglich 365 Tage im Jahr. Etwa 30 Fahrten täglich absolviert die Bahn im Halbstundentakt. Betrieben wird sie von der Deutschen Bahn AG, allerdings nicht zu den üblichen Fahrpreisen. Hier gelten Sondertarife, die aber angemessen sind. Übrigens ist diese Standseilbahn die einzige breitspurige ihrer Art in ganz Deutschland. Interessant auch die Drehscheibe der elektrischen Bahn auf der Hochebene im Bahnhof Lichtenhain. Hier kommen Eisenbahnfreunde voll auf ihre Kosten. Ja, ein wundervoller und erlebnisreicher Tag mit nostalgischen Gefühlen ist also garantiert. Mit der Schwarzer Talbahn geht es nun zurück nach Saalfeld. Ist es noch nicht spät, so kann man sich noch in die Welt der Feen versetzen lassen. Das Schaubergwerk in Saalfeld wurde 1914 eröffnet und ist für seine faszinierenden farbigen Tropfsteine weltbekannt. Spätestens im Märchendom spürt man eine andere Welt, geheimnisvoll, majestätisch. Es ist der bekannteste, älteste und schönste Hohlraum der Feengrotten. Spektakulär die Gralsburg im Hintergrund, eine Ansammlung von verwachsenen Tropfsteinen. Einen eindrucksvolleren Wandertag kann man kaum unternehmen. Wieder einmal wird man zu der Erkenntnis kommen, dass es sich immer lohnt, die nahegelegene Heimat zu erkunden. Auch wenn mein Bundesland Thüringen aus touristischer Sicht nicht zu Deutschlands Favoriten zählt, so ist es doch ein lobenswertes Ziel für Insider, die sich eines sanften Tourismus erfreuen wollen. Herzlich willkommen, Thüringen wird Sie überraschen. Wir empfehlen Herrn Lindners Tipp auf jeden Fall weiter, er spricht ja aus eigener Erfahrung heraus. Ansonsten verabschieden wir uns, wie immer, mit einem herzlichen Rodafes, Gott schütze Sie. Thank you. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IREB, Pars Today, German, PO Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IREB, Pars Today, Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiff Wabadam 40 in 10117, Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Thank you.